Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Gottes für unseren heutigen Sonntag lesen wir in Matthäus Kapitel 11, die Verse 25 bis 30. Matthäus 11, 25 bis 30. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und wem der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, heute singen in vielen Kirchen die Chöre weitaus mehr als sonst an den übrigen Sonntagen des Jahres, denn heute ist im Kirchenjahr der Sonntag Kantate. Der Wochenspruch für diese Woche ist Psalm 98, Vers 1, singet dem Herrn ein neues Lied. Und wie geht's weiter? Denn er tut Wunder. Im Mittelpunkt dieses Sonntags steht also das Lob Gottes für die großen Wunder, die er tut. Mit dem Lob Gottes beginnt auch Jesus: Ich preise dich, Vater des Himmels und der Erde. Eigentlich, das ist interessant, heißt das griechische Wort, das hier mit preisen übersetzt ist, übereinstimmen, zustimmen. Und dann auch im weiteren Sinne Zeugnis ablegen. Und in diesem Sinne dann irgendwo auch preisen. Das heißt, Jesus preist den Vater, indem er Zeugnis ablegt von den Wundern, die Gott tut. Wunder kommen hier zwar wörtlich in unserem Abschnitt nicht vor, wohl aber dem Inhalt nach. Mindestens drei gewaltige Wunder. Und das erste Wunder, das Jesus bezeugt, das ist das Wunder der Gotteserkenntnis. Denn dass Menschen Gott erkennen, das liegt nicht an ihnen selbst. Gott erkennen die Menschen nicht, weil sie besonders klug sind, weil sie viel darüber nachgedacht haben oder weil sie moralisch besonders gut wären, weil sie ihre Herzen auf die Begegnung mit Gott etwa vorbereitet hätten. Übrigens auch nicht, weil sie besonders viel in die Kirche gehen. Es mag manchen überraschen. Aber liebe Geschwister, ich befürchte, dass viele, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, sei es in Landes- oder Freikirchen, Gott niemals wirklich erkannt haben. Wir fahren jeden Sonntagmorgen durch Göffingen, da stehen fast jeden Sonntag massenhaft Autos. Und viele Menschen strömen dort in den Gottesdienst. Und ich sage, wenn wir vorbeifahren, oft zu meiner Frau, beten wir, dass die Zeit kommt, wo auch in der Eichenau wieder so viele Autos auf dem Kirchenparkplatz stehen. Aber mich bewegt da immer auch die Frage: Haben diese Menschen, die da Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst strömen, wirklich zur Erkenntnis Gottes gefunden? Haben sie Jesus kennengelernt als ihren Heiland und Erlöser? Haben sie Heilsgewissheit? Oder vertrauen sie anstelle auf Jesus doch eher auf ihre Kirche, ihren Priester, Maria und die Heiligen? Gottesdienstbesuch, Bibel lesen, das ist bestimmt wichtig und wertvoll. Aber es führt nicht automatisch zur Gotteserkenntnis. Peter Hane hat mal gesagt, eine Maus wird noch nicht zum Keks, nur weil sie in der Keksdose sitzt. Und ein Mensch wird nicht zum Christen, nur weil er in der Kirche sitzt. Ich denke an die vielen Theologieprofessoren, die die Bibel nicht nur in Deutsch, sondern in Hebräisch und Griechisch in- und auswendig kennen und täglich darin lesen und studieren. Und wie wenige davon haben wahre Gotteserkenntnis. Oder ich denke an zahlreiche Pfarrer und Pastoren bis hinauf in höchste kirchenleitende Ämter, in Kirche und Freikirche. Sie sind Sonntag für Sonntag im Gottesdienst, lesen und hören Gottes Wort. Und wie wenige davon haben wahre Gotteserkenntnis. Ich habe es ausgeführt, um deutlich zu machen, warum ich sage, auch der Gottesdienstbesuch, auch der regelmäßige Gottesdienstbesuch, auch das regelmäßige Bibellesen führen noch nicht automatisch und zwangsläufig zur wahren Gotteserkenntnis. Wie aber kommen wir dann zur wahren Gotteserkenntnis? Sie ist ein Wunder. Deshalb unser erster Punkt, das Wunder der Gotteserkenntnis. Wahre Gotteserkenntnis braucht die Offenbarung Gottes. Gott muss durch seinen Geist unserem Herzen gewissermaßen die Scheuklappen abnehmen, damit wir die Wahrheit erkennen und verstehen und annehmen können. Und für dieses Wunder preist Jesus seinen himmlischen Vater in Vers 25, dass du dies vor den Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Diese Aussage Jesu zeigt, wie alles allein an der Offenbarung Gottes liegt. Die klügsten Köpfe der Welt können Gott nicht erkennen aufgrund ihrer Klugheit. Sogar das Gegenteil ist richtig. Oft stehen sich die klugen Leute mit ihrer Klugheit selbst im Weg, was die wahre Gotteserkenntnis angeht. Das erleben wir heute wie vor 2000 Jahren. Kluge und gebildete Menschen gehören häufig nicht zur Gemeinde Jesu. Es gibt Ausnahmen. Denke zurück an unsere Neuwiedergemeinde. Da hatten wir eine ganze Reihe von Akademikern, darunter allein 6 mit verschiedenen Doktortiteln. War eine Ausnahme. Habe ich vorher so nicht erlebt und nachher auch nicht. War also eine wirklich schwerpunktmäßig Akademikergemeinde mit blitzgescheiten Köpfen drunter. Aber trotz solcher Ausnahmen ist die Tatsache nicht zu leugnen, dass Gott dies vor den Weisen und Verständigen verborgen hat. Das hat Paulus genauso auch in Athen erlebt. Als er anfing, den klugen Athenern von der Auferstehung Jesu zu erzählen, da haben ihn die gebildeten Athener ausgelacht. Was glaubt er denn, was der uns für Märchen erzählen kann? Und so hat es im Jahr 1941 der bibelkritische Theologe Rudolf Bultmann erklärt, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. So nach dem Motto, was wollt ihr dem gebildeten und aufgeklärten Europäer des 20. Jahrhunderts denn noch erzählen? Jungfrauengeburt, Krankenheilung, Auferstehung, können wir ja nur lachen. Oder ich denke in unseren Tagen an den berühmten Astrophysiker Stephen Hawking. Manche sagen, er sei der genialste Physiker unserer Tage. Aber er glaubt erklärtermaßen nicht an Gott. Für ihn sind wir Menschen das Produkt von Quantenfluktuationen. Aber man schüttelt überrascht den Kopf und fragt sich, wie kann ein so kluger Mensch an der Frage vorbeigehen, woher die Energie und die Materie kommen, die da fluktuieren sollen. Wo nichts ist, da fluktuiert auch nichts. Stephen Hawking hin oder her. Er ist so brillant im Erforschen der Naturgesetze. Aber er denkt nicht darüber nach, wo diese Gesetze eigentlich herkommen. Der Blick auf den Schöpfer ist ihm verstellt, deshalb werfen andere Wissenschaftler Stephen Hawking und seinen Anhängern auch materialistischen Aberglauben vor. Es ist ein Aberglaube, ja? Zu meinen, die Natur existiert nur aus sich selbst. Und es ist interessant, so wie wir dieses Stichwort Aberglaube dazu nehmen, dann sehen wir sofort, dass der Unglaube dieser klugen Leute gar nichts mit Intelligenz und mit Vernunft zu tun hat. Und auch nicht mit wissenschaftlicher Nüchternheit. Denn wenn der heutige Mensch, der so viel auf wissenschaftliche Vernunft Wert legt, sich auch schwer tut, an die Wunder der Bibel zu glauben, dann hindert ihn das nicht im Allergeringsten daran, an Sternzeichen zu glauben, an heilende Kristalle, an die schwarze Katze von links, den Schornsteinfeger von rechts, das vierblättrige Kleeblatt oder an anderen Unfug. Also da merken wir, um Vernunft geht's in Wirklichkeit gar nicht. Denn das andere ist ja alles noch viel unvernünftiger. Was ist vernünftiger, zu glauben, dass ein allmächtiger Gott Wunder tun kann und dass uns ein allmächtiger Gott am Ende der Tage wieder auferwecken wird von den Toten, uns mit seinem machtvollen Wort wieder zu sich ruft, oder dass ich heute einen guten Tag habe, weil mir ein Schornsteinfeger begegnet ist. Aber wir sehen, das ist häufig ein Problem, ganz besonders von klugen Leuten. Sie lassen sich von ihrem Wissen über das Vordergründige blenden und meinen dann, sie bräuchten Gott nicht. Ihre vordergründige Vernunft verstellt ihnen den Blick aufs Wesentliche. Dabei können Unmündige durchaus Jesus erkennen. Der Begriff, der da steht, der bezeichnet sonst auch speziell die kleinen Kinder. Also wir könnten auch übersetzen, ganz richtig, kleinen Kindern hast du es geoffenbart. Ja. Eben weil Gott es ihnen geoffenbart hat, können Menschen auch schon im Kindergartenalter Jesus als ihren Herrn und Heiland erkennen und annehmen. Ich gehöre selber zu diesen, habe ich schon mal erzählt. Kleinen Kindern im Alter von 4, 5, 6 Jahren kann der Herr dieses Wunder der Gotteserkenntnis schenken und sie begreifen, Jesus ist mein Heiland, am Kreuz für meine Sünden gestorben und ich freue mich, dass meine Sünden weggenommen sind durch das Blut, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Kleine Kinder können's fassen. Geistig Behinderte können's fassen. Ich habe es immer wieder von Menschen erlebt, die unter geistig Behinderten gearbeitet haben. Die können in kindlicher Einfalt das Wunder von Golgatha ergreifen und für sich und ihre Herzen annehmen, weil es Gott ihnen offenbart hat, den kleinen Kindern, den Unmündigen. Warum aber nun preist Jesus den Vater darüber, dass er die wahre Gotteserkenntnis den Weisen und Klugen verborgen hat, aber den kleinen Kindern und anderen Unmündigen offenbart? Weil der himmlische Vater damit den Menschen allen Grund nimmt, sich selber zu rühmen. So haben wir es in der Lesung gehört, 1. Korinther 1, 26 bis 29. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und dieser Gedanke schließt mit der Begründung, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Fleisch ist ja immer das, was der Mensch aus eigener Kraft kann. Nicht durch den Geist Gottes, sondern aus sich selber. Also damit kein Mensch sich auf die Schulter klopft und sagt, ich habe Gott erkannt, weil ich so ein heller Kopf bin. Weil ich so ein kluger Philosoph bin, weil ich so ein gelehrter Theologe bin. Nein, kein Fleisch darf sich vor Gott rühmen. Um Gott zu erkennen, braucht es nicht Klugheit, sondern Gnade. Und damit setzt Gott die weltlichen Maßstäbe außer Kraft, denn in der Welt zählt das menschliche Genie. In der Welt zählen Begabung und Leistungsfähigkeit, Schönheit und Reichtum und was weiß ich was alles. Bei Gott aber erzählt allein Gnade. Und das gilt auch für das zweite Wunder, das Jesus nun nennt. Jesus ruft uns in seine heilende Gemeinschaft. Jesus ruft uns in seine heilende Gemeinschaft. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Die Mühseligen und Beladenen, das sind wahrscheinlich die meisten von uns, sind ganz einfach die Müden, die sich abgearbeitet und abgemüht haben und deren Kräfte am Ende sind. Und viele von uns, weiß ich, die gehören da durchaus mit dazu, sei es regelmäßig, weil sie unter manchen Lasten zu tragen haben, sei es einfach auch das Alter, die Krankheit, die ihre Kräfte aufgezehrt haben. Das sind also Menschen, die unter ihrer Last gebückt und niedergeschlagen einhergehen und kurz vor dem Zusammenbrechen sind. Denen sagt Jesus, kommt her zu mir, alle. Es ist interessant, dieses Wort unter drei verschiedenen Aspekten anzuschauen. Zuerst steht im Mittelpunkt das Mir, kommt zu mir, alle. Es genügt nicht, dass wir irgendwo hingehen. Es genügt nicht, dass wir irgendwoher Hilfe haben. Es genügt nicht, dass wir irgendwas glauben. Wir brauchen das rechte Ziel. Wir brauchen die rechte Hilfe. Wir brauchen den rechten Glauben. Und all das ist Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur bei Jesus können wir wirklich unsere Lasten abladen. Jesus ist der Einzige, der nicht nur mit schlauen Parolen um sich wirft, sondern unsere Schuld wegnimmt, unser Leben mit Kraft erfüllt. Viele meinen heute ja, alle Religionen sind gleich. Aber fragen wir mal Muslims, Hindus oder Buddhisten, wo die mit ihrer Not hingehen. Der Muslim würde sagen, Kismet. So als Allah dir zugeordnet, kannst du nichts machen, lässt sich nichts ändern. Im Gegenteil, wer versucht, deine Not zu lindern, der verstößt damit gegen Allahs Wille. Wenn Allah will, dass du arm bist, dass du leidest, dann leide gefällig. Ich sage mal so ein bisschen salopp. Islam. Der Buddhist sagt, take it easy. Alles nur Einbildung, nimm's leicht. Ja. Karma, würde der Hinduist sagen, freu dich an deiner Not. Je schlechter dir's geht, umso mehr Gelegenheit hast du in diesem Leben dein schlechtes Karma abzuarbeiten, zu verbessern und im nächsten Leben mit einem besseren Karma wiedergeboren zu werden. Pure Trostlosigkeit. Jesus sagt, komm zu mir mit deiner Not. Komm zu mir mit dem, was dich quält. Ich will dir Ruhe schenken, Kraft und dich erquicken. Komm zu mir. Eine andere Hilfe gibt's nicht als Jesus allein. Und dann, anderes Wort, kommt her zu mir, alle. Alle. Ausnahmslos jeder ist gerufen. Liebe Geschwister, liebe Gäste, keiner, der da ist, hier in diesem Gottesdienst, keiner, der sonst Gottes Wort hört, ist ausgenommen. Jesus lädt jeden ein und sagt, komm zu mir. Jeder, ausnahmslos, jeder ist gemeint. Besonders gilt hier natürlich die Einladung den Mühseligen und Beladenen. Das ist auch ganz einleuchtend. Jesus sagt an anderer Stelle, die Kranken bedürfen des Arztes und nicht die Gesunden. Da sind wir schon wieder ein Stück beim ersten Punkt. Die Klugen, die Starken, die Gesunden, die Erfolgreichen. Was ist deren Problem? Sie erkennen häufig gar nicht, dass sie Jesus brauchen. Ihr Leben läuft doch rund. Sie haben doch alles. Wozu sich mit Religion abgeben? Warum nach Gott fragen? Sie kommen doch auch ohne ihn bestens zurecht. Aber die Müden, die Schwachen, die Niedergeschlagenen, die Verzweifelten, die Depressiven, die wissen, dass sie Hilfe brauchen. Und denen sagt Jesus, kommt, alle, die ihr mühselig, niedergeschlagen, schwach, verzweifelt, depressiv seid. Kommt, keiner muss sich mit seiner Not alleine abquälen. Keiner soll auf der Strecke bleiben. Ich bin für jeden da. Kommt. Aber kommen müssen sie. Denn Jesus zwingt keinen, er lädt ein. Damit sind wir beim dritten Schwerpunkt. Kommt her zu mir alle. Kommt her. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir kommen. Denn niemand ist von Natur aus bei Jesus. Auch für die Kinder gläubiger Eltern ist es wichtig, dass sie eines Tages zu einer eigenen Entscheidung für Jesus kommen. Weil alle wissen das und erleben es auch in christlichen Familien, Gottes Kindschaft und Glaube an Jesus vererben sich nicht einfach, das wäre schön. Und vielen gläubigen Eltern wäre viel Last abgenommen, wenn das so einfach wäre. Aber wir wissen, es ist nicht so. Glaube und Gottes Kindschaft vererben sich nicht einfach, sie wollen bewusst in einer klaren Entscheidung angenommen werden, ganz persönlich. Aber wie kommen wir nun zu Jesus? Kommt her. Früher hat man bei Gottesdiensten in Evangelisationen ganz praktisch zum Gehen aufgerufen. Man hat gesagt, komm nach vorn, komm zum Altar. Wenn du heute dein Leben Jesus anvertrauen möchtest, dann ist jetzt Gelegenheit. In jedem Gottesdienst gilt das übrigens auch bis heute und danach kann sich der melden und nach vorn kommen, der zu Jesus kommen möchte. Damit wir miteinander beten, die Lasten abladen. Und das Heil in Jesus annehmen. Man kann es auch ganz still in seinem Herzen tun. Jesus sagen, ja, treuer Heiland, jetzt komm ich zu dir und nehme dein Heil an. Ab diesem Moment will ich dein Kind sein. Ich will dir nachfolgen und vertrauen. Wichtig ist, dass wir dann Heilsgewissheit haben. Wenn jemand keine Heilsgewissheit hat, dann ist es unbedingt empfehlenswert, dass er mit einem Bruder oder einer Schwester spricht, sei es mit mir, einem der Ältesten oder auch einem anderen gläubigen Glied der Gemeinde, und betet. Das gemeinsame Gebet unter Hinweis auf das, was Gottes Wort über unser Heil sagt, das kann uns dann zur Heilsgewissheit helfen. Und die ist entscheidend, ganz wichtig, auch für den dritten und letzten Punkt. Das ist das letzte Wunder, das Jesus hier nennt. Jesus gibt uns Ruhe. Zweimal nennt Jesus dieses Wunder, diese Verheißung. Einmal in Vers 28, da sagt er, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Wer eine Lutherbibel hat, der sieht, Luther hat übersetzt, ich will euch erquicken. Beides ist vom Griechischen richtig. Wörtlich ist zwar von der Ruhe die Rede, aber wenn der mühselige und Beladene zur Ruhe kommt, seine Last ablegen kann, dann wird er eben auch wieder erquickt, dann kehren seine Kräfte allmählich wieder zurück. Und das wiederholt Jesus nochmal in Vers 29, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Dachte bei der Vorbereitung für junge Leute, mag das keine besonders große Verheißung sein, nicht besonders verlockend, Ruhe finden. Junge Leute mögen meist keine Ruhe, das Wort kennen sie kaum, das bekommen höchstens die Eltern zu hören, wenn sie beim Fernsehen oder beim Computerspielen stören, lass mich in Ruhe. Ansonsten, anwesende junge Leute, selbstverständlich ausgenommen, ansonsten wollen junge Leute Action. Das war aber wohl zu allen Zeiten so, nicht nur heute. Aber je älter wir werden, je mehr die Herausforderungen des Alltags an unseren körperlichen und seelischen Kräften zehren, umso mehr wissen wir dieses Wunder Jesu zu schätzen. Ruhe. Wobei nun interessant ist, dass Jesus eines nicht sagt, was wir eigentlich erwarten müssten. Denn Jesus beginnt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jetzt müssten wir eigentlich erwarten, dass Jesus wie fortfährt, wenn er von der Last spricht, dass er die Last abnimmt, dass es fortgeht und legt eure Lasten bei mir ab, werft eure Sorgen auf mich, irgendwo in die Richtung. Sagt er aber nicht, ganz im Gegenteil. Er lädt uns sogar noch mehr auf. Nehmt auf euch mein Joch. Haben wir nicht genug zu tragen? Kommt jetzt das Joch Jesu zu allem anderen, was wir eh schon tragen müssen, auch noch mit dazu? Der Gedanke liegt nahe. Lädt er uns wirklich mehr auf? Dazu müssen wir wissen und wirklich verstehen, begreifen, was mit dem Joch gemeint ist. Nehmt auf euch mein Joch. Ein Joch ist nicht einfach eine Last. Vor allem ist ein Joch kein Marterwerkzeug, um uns die Freude am Leben zu nehmen. Ein Joch ist vielmehr was? Ein Arbeitsgerät, das uns vor den Karren Jesu spannt, so wie diese beiden Kühe oder Stiere, die wir da auf dem Bild sehen, was die oben über dem Nacken haben, die zusammenhält und den Wagen an sie bindet, das ist das Joch. Früher hat jeder dieses Bild vom Joch sofort verstanden, als man noch mit Kühen oder Pferden gefahren ist. Heute, wo nur noch der Johnny gebraucht wird, da ist es der John Deere oder ähnliches, da ist das mit dem Joch schwieriger zu verstehen. Wenn Jesus vom Joch redet, dann heißt das, dass er uns in Dienst nehmen will. Es geht gar nicht um Last, es geht um Dienst. Es geht um Herrschaft. Das Joch bedeutet Herrschaft, denn wer unter ein Joch gespannt ist, der wird von wem gelenkt? Unter dessen Joch er steht und der hinten die Zügel in der Hand hat. Im Judentum war das auch eine ganz geläufige Redewendung, das Joch der Gottesherrschaft auf sich nehmen. Damit hat der Jude gesagt, ich will Gott dienen und sonst keinem. Ich nehme das Joch der Gottesherrschaft auf mich. Und an diese Redewendung knüpft Jesus an, lasst euch von mir vor den Karren spannen und von niemandem sonst. Wenn er das Bild anschaut, was denkt er, unter wie viele Joche kann man gleichzeitig gespannt sein? Unter eines. Jesus sagt an anderer Stelle, niemand kann zwei Herren dienen. Ja? Niemand kann unter zwei verschiedene oder mehr Joche gleichzeitig gespannt sein. Immer nur unter eins. Jesus allein sollen wir dienen. Und dann verstehen wir übrigens augenblicklich auch die weiteren Aussagen, die Jesus hier macht. Zunächst scheint es ja befremdlich, wenn wir davon hören, dass wir mühselig und beladen sind und erquickt werden sollen. Und jetzt redet Jesus vom Joch und dann sagt er, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Solange wir Joch als Last verstehen, fragen wir uns, was sollen diese Aussagen bedeuten. Aber wenn wir Joch als Dienst und Nachfolge verstehen, dann wird augenblicklich alles klar. Lernt von mir. Das ist das Tu-Wort vom Hauptwort, das im Neuen Testament in der Regel mit Jünger übersetzt ist. Jünger sind diejenigen, die von Jesus lernen, die sein Wort hören, die es ernst nehmen und die danach leben. Sind Jünger. Von Jesus Lernende. Wir könnten also statt lernt von mir genauso gut übersetzen, lebt als meine Jünger. Folgt mir nach. Und weil Joch Herrschaft bedeutet, da ist die nächste Aussage Jesu von allergrößter Bedeutung, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn wir davon im Joch eingespannt sind, dann ist ganz entscheidend, wer hinten die Zügel in der Hand hat. Ja? Wer der Herr ist. So wie der Herr ist, so ist auch die Herrschaft. Und Jesus ist kein gnadenloser Treiber. Das Gegenteil erleben wir heute zunehmend in der Berufswelt. Arbeitsplätze werden seit Jahren wegrationalisiert. Auf die immer weniger Übrigbleibenden wird immer mehr Arbeit aufgeladen. Psychische Erkrankungen nehmen zu, liebe Geschwister. Das kommt nicht von ungefähr. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sind die Zusammenhänge ganz klar. Und in der Folge nehmen auch die körperlichen Beschwerden zu. Je älter ich werde und die Dinge beobachte, umso mehr festigt sich in mir die Gewissheit, dass wahrscheinlich mehr als 50%, wahrscheinlich sogar weit mehr als 50% aller körperlichen Erkrankungen letztlich eine seelische Ursache haben. Auch da, wo wir es oft gar nicht denken. Wenn die Seele ausgelaugt und überfordert ist, dann macht auch der Körper irgendwann einmal nicht mehr mit. Und bei jedem schlägt sich's dann dort nieder, wo er persönlich seine schwächste Stelle hat. Das schwächste Glied in der Kette ist immer das, das als erstes reißt. Der eine bekommt mit dem Herzen Probleme, der zweite einen Schlaganfall, der dritte eine Lungenembolie, der vierte Krebs. Wir könnten fast endlos unzählige Krankheitsbilder weitermachen. Bis hin auch zu den ganzen verschiedenen Arten von Rheuma, von denen heute so viele geplagt sind, einschließlich Weichteilrheuma, Fibromyalgie und so weiter, werden ganz wesentlich durch Stress ausgelöst. Und wenn wir schauen, welche Krankheiten da auch gerade in diesen Tagen besonders häufig und neu auftreten, die man früher so gut wie nicht gekannt hat, ist der Zusammenhang klar. Die Seele geht in die Knie und irgendwann der Körper auch. Und mitten da hinein sagt Jesus, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Bei mir müsst ihr keinen Stress haben. Bei mir dürft ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich dachte bei der Vorbereitung so in den Gedanken nacheinander, ist es nicht interessant, dass auch Jesus nicht bei der äußeren Arbeitsbelastung, beim äußeren Stress ansetzt, bei den körperlichen Lasten, sondern bei der Seele. Auch Jesus redet von der Seele. Unser Innerstes, unser ganzes Menschsein soll in Jesus Ruhe finden. Aber wie geht das? Mitten in all dem äußeren Stress, mitten in all den äußeren Sorgen und Lasten und Nöten, die sind ja nicht einfach weg. Wie finden wir Ruhe in Jesus, indem wir unsere äußeren Sorgen bei ihm abladen? Dass wir Gott dienen und nicht dem Mammon, nicht weltlichen Herren und schon gar nicht dem Teufel, liebe Geschwister, das stellt unser Leben unter ein ganz anderes Vorzeichen. Jetzt müssen wir nämlich nicht mehr funktionieren wie ein Rädchen im Getriebe. Wir dürfen auch Schwäche zeigen. Ja, das ist ganz wichtig, auch in dieser Zeit. Wir dürfen auch sagen, ich kann jetzt nicht mehr. ich brauche jetzt mal eine Stunde Ruhe, ich klinge mich mal für ein paar Tage aus, ich bin dann mal weg. Denn vor Gott zählt nicht unsere Leistungsfähigkeit. Gott liebt uns mit all unseren Schwächen an Leib und Seele. Und vor ihm haben wir genau den gleichen Wert, wenn wir auch im Moment nicht mehr funktionieren können. Weder im Beruf noch in der Gemeinde oder sonst. Bei Jesus dürfen wir Ruhe finden, unsere Dinge abladen. Und das gilt natürlich ganz besonders im Blick auf die vorhin schon angesprochene Heilsgewissheit. Wie sollten wir zu echter Ruhe kommen an unserer Seele, wenn wir nicht wissen, wo wir unsere Ewigkeit zubringen? Dass wir das Ziel klar und gewiss vor Augen haben, ist ganz entscheidend wichtig. Wenn wir darüber Gewissheit haben, welche Ruhe und Gelassenheit, welche Freude bringt das in unseren Alltag, trotz all äußerer Stürme? Ich denke oft an das Bild einer Seefahrt in diesem Zusammenhang. Einer solchen Seefahrt gleicht unser Leben ja oft. Die meisten, vor allem die jungen Leute heute, die stellen sich die Seefahrt ihres Lebens eher vor wie auf einem Luxusliner, auf Queen Elizabeth II oder so ähnlich. Alle Tage Sonnenschein, Pool, Drinks, lässiges, cooles Leben. Tatsächlich aber führt uns unser Leben immer wieder in stürmische See. Meistens sieht es viel eher so aus als auf der Queen Elizabeth. Und manchmal sieht es auch so aus, als würde unser Schifflein kentern oder an einer Klippe zerschellen. Aber jetzt kommt das Stichwort Heilsgewissheit. Wir werden das Ziel erreichen. Das dürfen wir wissen. Liebe Geschwister, mögen die Stürme noch so toben, mögen noch so gewaltige Wellen das Lebensschifflein hin und her reißen, es wird nicht untergehen, denn Jesus bewahrt uns, wenn wir zu ihm gehören. Von allen Seiten umgibt er uns, was für ein Bild, was für eine Zusage. Mitten in den größten Stürmen des Lebens darf ich mich von allen Seiten von Jesus umgeben und geborgen und getragen wissen. Er sorgt für mich. Ganz egal, wie stürmisch die Fahrt auch noch werden mag, ich weiß, ich werde sicher ans Ziel kommen. Ich werde die himmlische Herrlichkeit mit absoluter Gewissheit erreichen. Nichts kann uns davon abhalten. Und wenn wir das wissen, liebe Geschwister, dann können wir ruhig liegen und schlafen, so wie Jesus bei der Sturmstillung. Das war ja für die Jünger das große Ärgernis. Wir saufen hier ab und du pennst da hinten. Juckt dich nicht, was mit uns los ist. Nein, wenn wir das begriffen haben, egal wie die Stürme toben, wir werden das Ziel erreichen, dann können wir ruhig schlafen. Denn wir wissen, er hält uns in seiner Hand. Und in seiner Hand kann uns nichts wirklich Schlimmes passieren. An seiner Hand werden wir sicher und zuverlässig das Ziel erreichen. Und die paar Jahre, die da noch ein paar Stürme reißen, die schaffen wir mit ihm auch für uns. Liebe Geschwister, dass wir eine solche Ruhe für unsere Seelen in Jesus haben, das wünsche ich uns allen. Amen.